ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron oder auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg wollen der Ukraine erlauben, Militärziele in Russland mit westlichen Waffen anzugreifen. Die USA lehnen das ab. Zu diesem Thema kommt gleich Ralf D. Thiele zu Wort. Der frühere Oberst ist unter anderem Vorsitzender des Vereins Politisch-Militärische Gesellschaft und seine Meinung ist eindeutig. Außerdem, Schweden hat der Ukraine sein bisher größtes Militärhilfspaket zugesagt. Und Israel hat einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe unterbreitet. Das Papier soll den Vermittlerländern Ägypten, Katar und den USA vorliegen. Wie reagiert die Hamas? Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 29. Mai um 16.30 Uhr. Deutschland und viele andere Länder unterstützen die Ukraine mit Waffen, aber immer verbunden mit der Auflage, Angriffe auf russisches Territorium sollen damit nicht ausgeführt werden. Die Ukraine allerdings fordert schon lange, diese Begrenzung aufzuheben und möchte zum Beispiel Raketenabschussbasen oder Flughäfen beschießen, von denen aus Luftangriffe auf die Ukraine ausgehen. Der französische Präsident Macron hat beim deutsch-französischen Ministerrat sehr deutlich gefordert, der Ukraine das zu erlauben. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich so geäußert. Doch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, gibt an, dass sein Land bei seiner ablehnenden Haltung bleiben wird. Mein Kollege Jochen Fischer hat über diese Problematik mit Ralf D. Thiele gesprochen. Der frühere Oberst ist unter anderem Vorsitzender des Vereins der Politischen Militärischen Gesellschaft. Keine westlichen Waffen gegen Ziele in Russland. Lässt sich das auf Dauer durchhalten?
Es hängt vom Verlauf des Krieges ab. Im Grunde ja. Wir haben ja hier eine Sondersituation in Charkiw, weil die Großstadt in unmittelbarer Nähe der Grenze liegt und die Russen natürlich nun von heimischem Territorium aus hineinfeuern können. Das ist in den anderen Gefechtsorten, Frontabschnitten der Ukraine nicht der Fall. Da ist ja Russland weit weg und von daher müsste die Ukraine jetzt eben schauen, dass sie im Wesentlichen, wenn sie tiefer in den Rückraum der Front kommen will, eben andere Waffen als die westlich gelieferten nutzt. An der Front selbst, die ist ja in der Ukraine, kann sie natürlich ihr gesamtes westliches Portfolio benutzen.
Aber wäre es denn nicht überhaupt militärisch sinnvoll, die Kapazitäten des Gegners zu beschränken auf dessen eigenen Territorium, dass er eben nicht mehr weiter vorrücken kann?
Im Grunde ja, das ist ja der Sinn der Verteidigung, den anderen abzuwehren und zurückzuwerfen, natürlich.
Ja, und dazu aber keine westlichen Waffen benutzen, das bedeutet, wir müssen der Ukraine da mal zusehen, wie sie unterliegt.
Naja, oder wir schauen zu, wie russische Städte mit unserer Hilfe in Trümmern gelegt werden und die Zivilbevölkerung dabei leidet. Das ist ja sozusagen die Sorge, die Leute wie Biden oder Scholz umtreiben.
Ja, das ist die Sorge, aber tatsächlich heißt es doch, wir müssen deren Waffensysteme ausschalten. Das ist ja was anderes als eine Stadt anzugreifen.
So ist es, aber die sind natürlich auch munter wie die Ukrainer positioniert unter zivilen Environment. Nicht? Wir haben das ja am Anfang des Krieges auch oft gesehen, dass die Ukrainer neben Kindergärten stehen, um die Kindergärten zu schützen, damit aber auch die Kindergärten implizit zum Angriffsziel machen der russischen Attacke. Also das ist leider in dieser Region so der Fall.
Also Sie lehnen das auch ab, aber es sollen ja nicht westliche Bedientmannschaften dort schießen, sondern das ukrainische Militär selbst. Ist das nicht ein Unterschied?
Das hängt einfach von der Art der Waffensysteme ab. Also im Großen und Ganzen sagt ja der amerikanische Verteidigungsminister, konzentriert euch mal auf das Frontgeschehen. Die Ukraine möchte gern Russland an ihren Schmerzen teilhaben lassen und schießt gerne auch ins Hinterland, unternimmt auch Bombenattentate oder Anschläge im Hinterland durch die Geheimdienste. Das gehört eben mit dazu. Und dafür sollen die westlichen Waffensysteme nicht zur Verfügung stehen. An der Front, dafür sind sie ja geliefert, damit sie dort wirken. Und Front, das ist immer da, wo direkt geschossen wird und Hinterland 20, 30 Kilometer, wo dann Geschütze stehen, wo Truppenversammlungen sind, wo Logistikzentren liegen. All dieses steht ja den Ukrainern vollkommen frei.
Was können der NATO, was kann der Westen denn noch tun, um der Ukraine effektiv nun zu helfen?
Wenig. Das Grundproblem, das wir gerne ignorieren in einer Art Gesinnungsethik, also wir sagen, das ist ja alles Unrecht, was da passiert, und das ist ganz schlimm und da muss man was tun. Wir schauen aber weniger verantwortungsethisch drauf auf die Sache, nämlich was können wir erreichen, was können wir tun. Die Ukraine war für diesen Krieg nicht vorbereitet. Sie hat überdurchschnittlich performt, mit hoher Moral Ergebnisse erzielt, Abwehrleistung erzielt, mit denen man nicht rechnen konnte. Aber auf Dauer kann sie diesen Krieg nicht führen. Und deswegen ist sozusagen ein Zureden von unserer Seite, der Ukraine den Krieg immer weiterzumachen, wo wir uns noch nicht mal selbst in die Lage versetzen, Munition und Waffensysteme dafür in ausreichender Zahl beschaffen zu können, hat irgendetwas Unmoralisches an sich. Denn im Grunde verbraucht sich die Ukraine und wir wissen das, obwohl wir ihnen zureden und in Grenzen Munition und Waffen liefern.
Sie sprechen von etwas Unmoralischem. Wie moralisch ist es denn, wenn wir die Ukraine weniger unterstützen und es zulassen, dass Russland dort Fakten schafft?
Wir haben uns ja von Anfang an, auch das war etwas merkwürdig, auf das Thema Krieg als Mittel zur Durchsetzung, ja, wie soll ich mal, des Ergebnisses festgelegt. In all dem, was bei uns auch politisch beredet wurde, wurde ja jeder Gedanke eines Austausches, einer Kommunikation verworfen unter dem Stichwort, eben Putin will das sowieso nicht und der bedrückt uns nur dabei. Deswegen haben wir gar nicht geredet. Wir haben auch mit den Chinesen nicht geredet, die Vorschläge gemacht haben und haben im Grunde 2 Jahre Zeit verschenkt. Insbesondere der März 22 war tatsächlich eine Zeit, in der die Ukraine sehr erfolgreich war und wo sich wahrscheinlich das Gespräch gelohnt hätte, zumindest mal um das anzutesten. Und indem wir uns auf Krieg alleine kaprizieren, nehmen wir sozusagen das Hinschlachten einer ganzen Generation der Ukraine hin. Das ist das, was wir machen mit unseren Vorschlägen und unserer Unterstützung.
Sie sagen, Gespräche muss es geben. Andere sagen ja Friedensverhandlungen. Was kann denn das für eine Verhandlung sein, wenn der eine alles auf den Tisch legen kann und der andere muss nur noch Ja sagen?
Es ist immer eine Strecke von A nach B zurückzulegen. Also das heißt, von dem Krieg, von diesem Abnutzungs-, sprich Vernichtungskrieg, der stattfindet an der Front, aber im Hinterland eben auch ganz schlimme Verwerfungen und Opfer mit sich bringt. Da wäre ein Waffenstillstand uns allen sehr geholfen, der Ukraine und dem Westen, weil wir uns besser vorbereiten könnten, was wir bisher nicht tun. Die Russen laufen uns mit ihren Vorbereitungen davon. Ihre Kriegswirtschaft ist etwa 3-mal so produktiv wie unsere, auch wenn das schwer verständlich ist. Aber das ist nun leider das Faktum. Deswegen ist immer der Gedanke, könnte das Putin nutzen? Irgendwie ein schräger Gedanke dabei. Wir müssen ja etwas tun, was der Ukraine nutzt und auch was uns nutzt, insgesamt hier eine Stabilität in der Region wiederherzustellen, in der eben nicht geschlossen wird. Und dafür brauchen wir Zeit und der Ukraine läuft die Zeit davon.
Bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Demnach sind in der östlichen Region Sumy nahe der Grenze zu Russland bei einem Raketenangriff 2 Menschen getötet und 3 weitere verletzt worden. Der Gouverneur der östlichen Region Donetsk meldet 3 Tote und mindestens 12 Verletzte. Dort sollen bei verschiedenen Angriffen mehrere Häuser und zivile Gebäude beschädigt worden sein. In der Region Cherson im Süden der Ukraine kam laut des Gouverneurs 1 Mensch bei russischen Angriffen ums Leben. Die Zahl der Toten nach dem russischen Angriff auf einen Baumarkt in der Stadt Kharkiv am vergangenen Wochenende ist inzwischen auf 19 gestiegen. Schweden hat der Ukraine sein bisher größtes Militärhilfspaket von umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro zugesagt. Damit soll insbesondere die gesamte Luftverteidigung der Ukraine gestärkt werden, wie die schwedische Regierung heute mitgeteilt hat. Das Paket umfasst unter anderem Flugzeuge und gepanzerte Mannschaftstransporter. Im Rahmen der Lieferung wird Schweden 2 Radar-Aufklärungs- und Führungsflugzeuge zur Verfügung stellen, die die zugesagten Spenden von US-Kampfjets vom Typ F-16 ergänzen und verstärken sollen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Schweden nach Angaben der Regierung bereits etwa 3,78 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitgestellt. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Medienangaben zufolge hat Israel einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe und einer damit verbundenen Freilassung von Geiseln unterbreitet. Das Papier soll den Vermittlerländern Ägypten, Katar und den USA vorliegen. Die Hamas hat sich bereits ablehnend geäußert. Einzelheiten von Julio Segador.
Der Vorschlag Israels soll eine größere Flexibilität vorsehen, vor allem was die Anzahl der Geiseln anbelangt, die in einer ersten Phase eines möglichen Abkommens freigelassen werden. Ebenso soll die Dauer einer möglichen Waffenruhe flexibler gestaltet werden können. Zuletzt hatte Israel einen Vorschlag unterbreitet, der zunächst eine 40-tägige Waffenruhe vorsah. In dieser Zeit sollten 33 Geiseln aus der Hand der Hamas freigelassen werden. Die Zahlen des neuen, aktuellen israelischen Vorschlags sind nicht bekannt. Es hieß lediglich, Israel zeige sich flexibler. Ein Ende des Krieges soll in dem Vorschlag allerdings nicht enthalten sein. Die Hamas lehnt diesen neuen israelischen Vorstoß für eine Waffenruhe indes weiter ab. Husam Badran, ein Mitglied des Politbüros der Hamas, erklärte, dass die Hamas klare Forderungen habe. Alle Kampfhandlungen im Gazastreifen müssten beendet werden. Die israelische Armee solle sich von dort zurückziehen und die vertriebenen Bewohner des Küstenstreifens müssten in ihre Häuser zurückkehren können. Dies seien die roten Linien der Hamas. Er bekräftigte, dass das, so wörtlich, Gerede über Verhandlungen nur ein Versuch sei, Zeit zu gewinnen, um weitere Palästinenser zu töten. Husam Badran wörtlich, Netanyahu lügt weiterhin, er will keine Einigung erzielen.
Und nach Einschätzung von Israels nationalem Sicherheitsberater Hanegbi wird der Krieg in Gaza mindestens bis Ende des Jahres andauern. Er hält das für notwendig, um die Herrschaft der islamistischen Hamas und ihre militärischen Fähigkeiten zu zerstören. Demnach hat die israelische Armee das Jahr 2024 in ihren Plänen als Jahr der Kämpfe definiert. Laut Hanegbi wird Israel vermutlich längerfristig die Sicherheitskontrolle in Gaza bewahren, weil es keine anderen Freiwilligen gibt. Man wolle jedoch keine zivile Herrschaft Israels in dem Küstenstreifen, sondern hoffe auf eine neue palästinensische Führung. Dies sei jedoch erst, so wörtlich, am Tag nach Hamas möglich. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.